Vers.
Der Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
Hallo zusammen, hier sind wieder Sibyl und Stefan zu Convers. Es gibt heute zum ersten Mal ein bisschen eine andere Folge, als ihr das kennt. Wir haben nämlich gedacht, wir machen von jetzt an doppelt so viele Folgen, dafür nur noch halb so lang. Und durch das können wir ein bisschen aktuellere Sachen besprechen, wir nicht so viel in eine Folge reinpacken und dafür kommen wir ein bisschen häufiger. Sibyl, du hast gerade eine Zeit hinter dir, wo ich dich ziemlich häufig gesehen habe, auf Video. Die haben nämlich riesigen Freitagsgottesdienst gemacht. Die haben auch einen Ostergottesdienst gemacht. Magst du noch?
Ja, es ist lustig, dass du sagst, du hast mich häufig auf Videos gesehen. Also sind die zwei Videos gewesen, die wir gemacht haben. Wir haben
in 3 Tagen?
In 3 Tagen, ja gut. Also wenn man die Frequenz nimmt, dann ist das tatsächlich häufig im Vergleich zu sonst, ja. Es ist auch lustig, dass du sagst, riesen, oder was hast du gesagt, grosse Karfreitagsgottesdienst. Wir haben genau das nicht machen.
Ja.
Wir haben uns dafür entschieden. Wir haben es genannt, eine Karfreitagsandacht und eine Osterfeier. Und die Karfreitagsandacht ist 18 Minuten gegangen und die Osterfeier 19 Minuten. Wir haben uns dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen, dass wir da über einen Gottesdienst im Rahmen von 40 Minuten online stellen, sondern wir haben eine kurze Feier wählen, eine atmosphärische Feier mit Musik, mit ein paar Inputs, mit Liturgie. In dieser Grössenordnung eben von dem, was es dann war. Wir haben einmal gesagt, zwischen 15 und 20 Minuten.
Und, ja, ja. So nein, aber riesig habe ich nicht gemeint wegen der Länge, sondern ihr habt ja doch irgendwie verschiedene Kameraeinstellungen gehabt. Ihr habt Tonaufnahmen von Musik, die ihr habt, sogar 3 verschiedene Leute haben etwas gesprochen und so. Also haben wir das einfach noch recht aufwendig vorgestellt, zum Produzieren.
Ja, das ist richtig. Also das stimmt, also respektive riesig. Wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht eine Kamera vorne anstellen und uns abfilmen, wie wir in der leeren Kirche stehen, aus einer Kameraeinstellung raus. Das ist für uns von dem her, also wir haben das Gefühl gehabt, das ist für Zuschauerinnen und Zuschauer, es klingt jetzt so wie im Fernsehen, für unsere Gemeinde.
Ja, wirklich.
Aber eben, da kommen wir vielleicht eben auch dann noch dazu, was
da
eben,
wir jetzt drauf
was sind. Eben da auch wirklich Schwierigkeiten sind, weil du ja eben Zuschauerinnen und Zuschauer hast und du hast nicht physisch anwesende Gemeinde. Und genau das hat auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass wir irgendwo die Atmosphäre überbringen in die Wohnzimmer, wo wir sonst auch in den Kirchen erleben. Und dass das schon an sich ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist klar. Aber wir haben es versucht, so nahe wie möglich dran zu kommen, in dem Sinn, dass wir wirklich in die Kamera reinreden, wenn wir zu den Leuten reden, in dem Sinn, dass wir uns beim Betten nur im Hintergrund sieht und wir so eine Atmosphäre schaffen. Du schaust ja in den meisten Fällen, wenn du in der Kirche miteinander bettest, auch nicht die Betenden oder den Betenden die ganze Zeit an, sondern du schaust runter oder du schaust etwas in der Kirche an oder du schaust nach oben oder wie auch immer du das lebst. Wir haben tatsächlich, wie du sagst, wir haben ein bisschen etwas investiert an uns überlegen, wie wir könnten in dieser kurzen Zeit auch zum Beispiel unseren Kirchenraum den Leuten sichtbar machen, auch schon von außen und so weiter. Das ist etwas, wo dann wir immer
mit dem grossen Zifferblatt.
Mit dem grossen Zifferblatt, mit dem drittgrößten von Europa, Kirchenzifferblatt, genau, in Kirchberg, Kirchenzifferblatt. Und das ist wirklich etwas, wo wir unglaublich viel Feedback bekommen haben. Ich würde sagen, mindestens ebenso viel wie zu dem, was wir gesagt haben. Das kann jetzt daran liegen, dass das, was wir gesagt haben, nicht so wahnsinnig gut war. Oder eben, dass das, was wir sonst geliefert haben, nämlich Bilder von der Kirche, die Atmosphäre, selbstverständlich die Musik, oder? Dass das bei den Leuten ganz viel ausgelöst hat. Also ganz viel haben wir gesagt, übrigens gerade vorher am Telefon, eine Mutter in meinem Alter, also jetzt nicht, weil man immer sagt, ja, die Gottesdienste sind ja nur für Seniorinnen und Senioren, die jetzt am Sonntag nicht wie immer können in die Kirche gehen können. Sie hat mir gesagt, hey, ich habe es so schön gefunden, unsere Kirche zu sehen und ich konnte mal wieder mit meinen Kindern im Gottesdienst. Weil sie nämlich können zu Hause auf dem Sofa sitzen. Sie sagt, jetzt mit 2 so kleinen Kindern kann sie nicht am Morgen im Gottesdienst, da muss sie nach 5 Minuten raus. Und so hat sie es aber mit ihnen zusammen können erleben. Und da spielt eben Kirche gesehen und der Kirchenraum gesehen, spielt eine grosse Rolle.
Ja, voll. Hey, man merkt auch, wenn man dir zulässt, dass die euch wirklich wahnsinnig viel überlegt haben. Und ich weiss aber noch, weil wir zusammen telefoniert haben vorher, dass du durchaus auch so kritische Stimmen gegenüber den ganzen Videoprojekten, die jetzt gelaufen sind und so in den verschiedenen Kirchengemeinden ja mitbekommen hast. Also Hanna Jakob sicher so ein bisschen als etwas vom Prominentesten. Ich habe selber noch den Erik Flüge gesehen, der auf Facebook dazu aufgerufen hat, bitte macht das nicht, überlönt das den Profis, weil es wird peinlich und nicht schön. Jetzt ist, glaube ich, klar, so in dieser Polemik und mit dem Kategorischen, das kann irgendwie nicht zu dem passen, was dir jetzt als Aufwand betrieben haben, oder nehme ich an?
Also grundsätzlich bin ich auch kritisch gegenüber allzu viel Enthusiasmus, möglichst jede Woche einen 40-minütigen Gottesdienst jetzt ins Internet zu stellen. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, ein Gottesdienst im Internet funktioniert nur sehr bedingt, wenn er so gemacht ist, dass man eine Kamera anstellt oder einfach nur das iPhone und die Pfarrerin oder der Pfarrer und die Organistin oder der Organist abfilmt, wie sie den Gottesdienst abspulen. Ich tue es jetzt extra ein bisschen überspitzt formulieren. In dieser leeren Kirche. Ich glaube tatsächlich, um die Atmosphäre von einem Gottesdienst überzubringen und die Leute auch das so abholen, dass sie sich angesprochen fühlen, braucht es ein bisschen mehr. Ein Gottesdienst ist ja letztendlich immer eine Inszenierung und folgt einer gewissen, hoffentlich durchdachten Dramaturgie. Und die Inszenierung muss in meinen Augen, wenn sie über Video funktioniert, anders sein. Und da meine ich auch, lieber mehr machen, dafür sich dort mehr über, lieber weniger machen und sich dafür, weniger machen und sich dafür mehr dabei überlegen, vielleicht auch ein bisschen mehr investieren. Auch, wir haben genug Leute, wenn man selber nicht so geübt ist damit, die das Know-how haben, auch dort anzapfen. Ich bin auch ganz sicher, dass es in jeder Gemeinde Leute gibt, die das Know-how haben. Das Nutzen, mit denen zusammenarbeiten, selbstverständlich immer in dieser Zeit mit dem gebührenden Abstand. Ich glaube, das lohnt sich. Und ich muss jetzt sagen, zuerst, also das ist jetzt fast noch völlig vergessen gegangen, ich finde es mega genial, wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer und auch sonst kirchliche Mitarbeitende sofort aktiv geworden sind und gesagt haben, so, wir digitalisieren, wir stellen das ins Netz stellen. Das finde ich schon mal mega toll. Es hätte ja auch können, also, so zu einer Ohnmacht führen.
Das finde ich auch mega toll, dass die Pfarrpersonen wirklich haben gesagt haben, hey, wir wollen jetzt den Leuten, die dieser Kirche und dieser Kirchengemeinde nahe sind, jetzt auch etwas Lokales bieten. Und die haben sich wirklich, also ich kenne jetzt so viele, die sich mega, mega Mühe haben gegeben und dort wirklich kreativ geworden sind. Die meisten haben auch wirklich ganz, ganz schnell kapiert, wir müssen etwas anders machen, als wenn das einfach ein Gottesdienst ist. Ja, es hat viele Kurzandachten gegeben, viele persönliche Ansprüche und so. Das ist so der eine Teil von dem, wo ich finde, dass Kirche sichtbar wird. Das andere, was jetzt gerade ein bisschen beklagt worden ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der Sonntagszeitung, ist so gewesen, hey, die Kirche in der Schweiz fehlen so die Influencer, während die in Deutschland mit der Josephine und der Marie und denen super aufgestellt sind, haben wir das nicht. Bei uns macht das niemand so. Ich habe mich nachher so ein bisschen gefragt, weißt du, als ich das gesehen habe, ob das nicht vielleicht etwas ist, wo ganz typisch ist für die reformierte Kirche in der Schweiz, dass wir nicht so die paar profilierten Köpfe haben, die nachher quasi dürfen für die Kirche reden, sondern dass wir relativ weites Netz haben an Menschen, wo Pfarrerinnen dazugehören, Diakone, aber auch Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger, wo irgendwie wie die Kirche zusammentragen und repräsentieren. Oder vielleicht ist das auch einfach mega naiv, also, und man müsste sagen, ja, das stimmt zwar schon, das ist nett, aber wir brauchen dann auch solche Influencer.
Ich finde das ein spannendes Thema, das du ansprichst. Ich möchte noch schnell etwas zu vorher noch sagen. Du hast ja angesprochen, den Flüge und auch Hanna Jakobs, die ein bisschen überspitzt gesagt haben, machen das nicht oder machen das nur sehr bedingt mit dem Videos von euren Predigten oder von euren Gottesdiensten ins Internet stellen. Es gibt ja das. Wir haben jede Woche sicher irgendwo auf einem Kanal einen völlig professionellen Fernsehgottesdienst. Und dort Das ist so, das haben wir und die Professionalität werden wir auch nicht so erreichen. Ich glaube, das müssen wir auch nicht, aber wir dürfen nicht unterschätzen. Und das ist so, dass die Leute aus der Gemeinde möchten ihre Pfarrerin, ihre Pfarrer und eben ihre Musikerin, ihre Musiker und ihren Kirchenraum sehen. Dass sie das jetzt nicht jede Woche so müssen, da bin ich auch der Meinung. Ich glaube auch, man soll ein bisschen auswählen, wenn man das macht. Und wie gesagt, soll dann das mit einer gescheiden Inszenierung machen, die eben auch via Video wirkt. Aber das ist immer noch wichtig zu sagen. Also ich finde, das darf man nicht unterschätzen, dass Gottesdienst auch etwas mit Emotionalität zu tun hat, auch etwas mit einem Ort, der einem vertraut ist, mit einer Person, die einem vertraut ist und dass das doch auch einen grossen Teil vom Gottesdiensterlebnis ausmacht. Zu dem, was du gesagt hast mit den Influencerinnen, es sind ja in dem Artikel aus der Sonntagszeitung nur Frauen genannt worden. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Stärke ist von der reformierten Landeskirche in der Schweiz, dass wir ganz viele verschiedene Köpfe haben, wo die Kirche ausmachen und dass wir die Sichtbarkeit von diesen verschiedenen Köpfen oder sich immer wieder um die Sichtbarkeit von diesen verschiedenen Köpfen bemüht, das finde ich, das ist mir auch ein Anliegen. Es ist so, dass das für die Medien oft nicht attraktiv ist. Die Medien möchten immer gern manchmal kommt mir das so von den Medien, das klingt so. Sehr viele Journalistinnen und Journalisten haben es gern, wenn sie bei einem Thema genau wissen, welchen Kopf sie fragen können.
Ja.
Und da finde ich es auch wichtig, dass man dann, wenn man zum Beispiel angefragt wird, immer wieder auch überlegt, könnte ich das jetzt nicht weitergeben? Gibt es nicht jemand anders, wo könnte die Kompetenz zu dem Auskunft geben? Es ist aber auch so, dass manche Journalistinnen und Journalisten sagen, nein, ich will nur mit ihnen reden, ich mache das mit niemand anderem oder sonst frage ich halt den und den und so. Aber ich glaube auch, das ist eine Stärke von unserer Kirche, dass wir ganz viele verschiedene Köpfe sind. Und ich finde wirklich auch, dass die in letzter Zeit auch medial sichtbar geworden sind. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben ja auch in der Schweiz ein bisschen eine andere Mentalität als in Deutschland, wo man grundsätzlich gern Köpfe hat, oder?
Weißt, ich finde vor allem die Idee dahinter irgendwie wahnsinnig schräg, dass man so das Gefühl hat, Kirche soll doch jetzt irgendwie vier Frauen und zwei Jungs auswählen, wo man nachher sagt, das sind jetzt unsere Influencer und die machen dann irgendetwas. Und am besten gibt man noch jedem so ein Profil, oder? Also irgendwie so die junge, hübsche Blonde, die ganz tiefsinnige Rilke-Gedichte vorliest. Nachher irgendwie so die ein bisschen festere, die so etwa 40 ist, die irgendwie zeigt, wie man so das ganze Familienleben managt und nebendran irgendwie auch noch Erfolg. Oder was wollen denn die, oder? Weil dort denkt es mir irgendwie so, mein Bild von dem, was ich habe, wie soziale Medien funktionieren und wie irgendwie auch eine Öffentlichkeit funktioniert, ist halt, dass sich Menschen echt mit dem zeigen, was sie wirklich beschäftigt und dem, wo sie etwas zu sagen haben. Und nachher entscheidet so eine Öffentlichkeit relativ selbstständig darüber, ob sie jetzt das interessant, sehens- und hörenswert finden oder nicht. Also ich finde so, das Bild dahinter, dass es jetzt irgendwie einen kirchenpolitischen Entscheid braucht, wo man sagt, komm, wir nehmen jetzt irgendwie die sechs Nasen und die pushen wir. Das passt für mich gar nicht zu dem, wie soziale Medien funktionieren und auch gar nicht zu dem, wie für mich Kirche funktionieren sollte, oder?
Nein, das funktioniert für mich auch nicht, insbesondere dann noch nicht, wenn du, wie du sagst, man sagt so und man tut jetzt denen allen auch noch ein bisschen so einen Charakter oder ein Profil zuschreiben, oder? Mhm. Also das verliert ja dann das, was eigentlich die ganze Sache in den Social Media sollte ausmachen, nämlich dass das Ganze einigermaßen authentisch ist. Also selbstverständlich wüsste mir, dass ganz Instagram funktioniert ohne authentisch zu sein, oder? Also das ist so. Ich meine, da ist immer sehr viel Schein dabei. Also das fängt bei den Filtern an und hört bei der Inszenierung von der glücklichen Seite vom Leben auf. Ich glaube aber schon, dass die Influencerinnen, ich finde das so ein bisschen blöd gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also sagen wir jetzt einfach die Frauen und Männer, die sich so als Pfarrerin oder als Pfarrer exponieren in den sozialen Medien, dass die schon auch der Kirche einen wichtigen Dienst tun.
Ja, voll.
Also das glaube ich. Ich habe von Anfang an gesagt, und ich bin, also von Anfang an heisst, wo da Facebook so ein bisschen auch in die kirchliche Welt drungen ist zum Beispiel, habe ich immer gesagt, und ich bin immer noch der Meinung, es funktioniert nicht, wenn eine Kirchengemeinde eine Facebook-Seite hat. Respektive, das wird sich ganz schnell nicht gross anders zeigen, wie wenn man eine Homepage hat. Klar, man hat unten noch Kommentarfunktionen oder so, aber das ist nicht das, was wirklich attraktiv ist. Sondern das, was die Leute möchten und was auch unser kirchliches Leben ausmacht, ist Personen, die sichtbar sind in den sozialen Medien, die fassbar sind in den sozialen Medien, weil auch das kirchliche Leben funktioniert ja weitgehend über Beziehungen zu Personen. Das müssen gar nicht unbedingt Pfarrerinnen und Pfarrer sein, aber sie sind es auch. Sie sind ein wichtiges Gesicht der Kirchengemeinde. Das ist einfach so.
Ja, und das ist, glaube ich, mega wichtig, was du jetzt sagst, oder? Weil wenn wir nachher mal anschauen, jetzt die Influencer oder Sinfluencer nennen sie sie ja jetzt.
Ja, also das finde ich
auch. Die dort angesprochen sind, das sind ja jetzt alles zusammen Leute, die hat man ja nicht einfach irgendwie genommen und gesagt, ah, das ist jetzt noch ein gutes Gesicht und bist du entweder ein bisschen liberal oder entweder ein bisschen traditionell oder irgendwie so. Sondern das sind ja alles Leute, die haben sich schon lange auf den sozialen Medien quasi eine Audience verschafft gehabt. Mhm. Also jetzt der Typ, wie heisst der, seine Seite heisst «Was ist der Mensch?»
ja, genau.
Jörg Gniessner.
Ja, genau.
Jörg
genau.
Gniessner zum
ja, genau.
Beispiel. Oder? Genau. Der hat irgendwie einfach die Idee gehabt, dass man ihm Fürbitten schicken kann und er ist einfach da und liest das. Mhm. Oder Josephine, wie heisst die, Seligkeitsdinge, glaube ich, auf Instagram.
Heske oder so. Die,
ja, das ist so eine, die ist schon ewig dort gewesen. Mhm. Also die hat das schon lange gemacht. Oder die Mari. Wenn man wirklich aufgebaut hat, aber das war auch eine, die schon sehr, sehr Verbreitung hatte auf Social Media, vor allem so als Poetry Slammerin, ist Jana Glaubt. Oder das ist wirklich so etwas, was man aufgebaut hat aus der Pike in Deutschland. Da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir ein Projekt und wir gehen dort auf YouTube.
Dass
man jetzt
Jana
ein Netzwerk Glaubt macht, wo man mit denen zusammenarbeitet,
ja,
finde ich nur noch ganz klar, finde ich wirklich eine super Idee. Oder? Also das Yeet finde ich eine tolle Idee, dass man das versucht zusammen zu vernetzen und die auch miteinander verbindet und so. Aber ich glaube, es würde nie klappen, dass man einfach hergeht und sagt, jetzt nehmen wir irgendwie die fünf, die noch keine Sau kennt und machen die gross.
Mhm. Und gerade bei Jana Glaubt merkt man, dass es aufgebaut worden ist. Man merkt, dass das nicht aus dieser Person rausgekommen ist, sondern dass man gesagt hat, man baut die Person raus und darum finde ich auch Jana Glaubt, es geht mir dort auch noch so ein bisschen um den Frömmigkeitsstil und die theologische Ausrichtung, die jetzt nicht meiner entspricht, also das ist jetzt auch noch etwas Persönliches, aber ich finde genau das ist für mich das künstlichste Instagram-Profil. Und das ist die grosse Schwäche dann auch. Ich finde, man merkt, dass das ein Stück weit ein künstliches Profil ist und das ist ganz anders wie bei Theresa Liebt oder eben bei Seligkeitsdinge oder Was ist der Mensch, wo doch die Personen sehr spürbar sind und ich auch wirklich überzeugt bin, dass die den Content weitgehend alleine verantwortet. Also die haben zwar, ich meine, bei Theresa Liebt ist es so, dass sie hat ein gewisses Mandat, dass sie das macht. Bei Seligkeitsdingen bin ich gar nicht sicher, hat sie das? Oder hat, ist, aber jetzt ist sie, wie du sagst, die ist so da drin hineingerutscht, oder?
Ja, genau. Und
durch ein eigenes Engagement, das sie eh schon gehabt hat. Und dass wir Leute brauchen, Pfarrerinnen, Pfarrer oder Diakoninnen, Diakonen, von mir Jugendarbeiterinnen, Jugendarbeiter, was auch immer, oder eben auch Leute, wo
Leute aus der Kirchenpflege.
Ja, oder aus der Kirchenpflege oder wo Leitungsfunktionen, was auch immer das heisst, inne haben, die sich dort sichtbar zeigen, das ist mega wichtig. Also ich glaube wirklich, die Kirche muss unbedingt im digitalen Raum präsent sein,
mein Problem. Ich finde so, wenn jetzt Josephine, auch wenn sie Pfarrerin ist, oder die Marie, auch wenn sie Pfarrerin ist, wenn sie präsent sind,
welche Marie meinst du?
Was ist der Menschtyp auch?
Welche Marie meinst du?
Marie Liebt, oder nicht?
Nein, Theresa.
Ah, Theresa Liebt.
Ja,
Marie ist die andere, die geht mir nämlich nur auf den Sack. Die meine ich gar nicht.
Nein.
Also, alles vergessen mit Marie. Ich meine Theresa. Ich meine Theresa.
Ja, eben.
Das ist ganz, ganz anders. Genau. Also, auf jeden Fall, bei diesen Leuten finde ich so, dort ist ja Kirche am ehesten durch das präsent, nachher in den sozialen Medien, dass Christinnen sich präsent zeigen. Und zwar mit dem, was sie wirklich beschäftigt.
Ja.
Und jetzt nur noch schnell zur Ehrrettung von Jana. Würde ich eben gleich noch sagen, gerade bei Jana haben wir halt jetzt einfach quasi wie schon zwei Jahre vorgespult. Also weil, wo die hat angefangen, hat die auch einfach ihren persönlichen Instagram-Account gehabt als Poetry Slammerin und sie ist Christin mit einem Hang zum Evangelikalen und so. Das ist für mich alles so in diesem Spektrum drin. Ich finde es immer denen nachher mega kritisch, wenn jetzt, und das ist glaube bei denen nicht der Fall, also ich will das niemandem irgendwie unterstellen, aber ich fände es denen mega kritisch, wenn jetzt die müssten für die Meinung von der Institution stehen oder so. Also weißt, ich denke so, wenn wir zwei irgendwie zusammen schwätzen oder wenn du etwas machst oder wenn ich etwas mache, dann machen wir das schon irgendwo auch im Bewusstsein, dass wir jetzt nicht gegen die Institution Kirche arbeiten. Dass wir nicht etwas machen, das nicht mit diesen Werten vereinbar ist oder so. Das ist klar. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie in etwas, was ich mache, müsse das Sprachrohr sein von dieser Institution. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, ich zeige eine christliche Perspektive, die in dieser Kirche Platz hat auf das. Und das dünkt mir eigentlich die Chance, die man hat, dass man ganz, ganz verschiedene Leute reden kann. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr begrenzt möglich, für eine Institution das zu steuern. Und wenn man jetzt eben sagt, hey, baut doch Influencer auf, kommt doch mit so Leuten und so, dann denke ich einfach immer, hey, die kapieren nicht, dass genau das in den sozialen Medien eben nicht funktioniert. Weil das nimmt niemand ab.
Aber also zwei Sachen. Das eine ist, was du gesagt hast, es sind vor allem Christinnen und Christen und das steht doch im Vordergrund. Das glaube ich nur bedingt. Ich glaube, es ist für ganz viele, die diesen Leuten folgen, wichtig, dass das Pfarrerinnen und Pfarrer sind. Ich glaube, das macht eine grosse Attraktivität und einen Reiz von diesen Profilen auch aus. Und daran anknüpfend auch, du sagst, du willst nicht für die Institution, oder ich meine, das macht uns als reformierte Kirche aus und ich würde mir das auch nie anders wünschen, dass wir eben keine Lehrmeinung haben, deren wir verpflichtet sind, sondern dass wir eine vielstimmige, diverse Kirche sind, dass es sicher Grenzen hat innerhalb von dem, dass sich das, was man als Pfarrerin sagt, auch muss bewegen, weil sonst irgendwo wirklich gegen das geht, wofür die Institution auch steht. Das ist auch klar, aber ich glaube auch, es macht es aus, dass wir sehr divers sind, dass wir vielstimmig sind. Aber, wo ich schon merke, will ich eine sichtbare Vertreterin von der Kirche sein, ist, wenn es zum Beispiel um die kirchliche Arbeit, um das kirchliche Engagement geht. Also, wir sind leider immer noch damit konfrontiert, dass viele Leute nicht genau wissen, was man dann eigentlich als Pfarrerinnen und Pfarrer die ganze Woche durch so macht. Natürlich ist es nicht mehr so, dass die Leute das Gefühl haben, ja, wir arbeiten einfach am Sonntag und schreiben die Woche durch die Predigt, die wir am Sonntag halten. So denke ich, das ist mittlerweile schon angekommen, dass das nicht so ist. Aber wie vielseitig die Arbeit ist und auch was sie für eine gesellschaftliche Relevanz hat, ich tue das jetzt halt vielleicht ein bisschen hochtrabend sagen, aber ich meine tatsächlich, dass das so ist, das möchte ich durch die sozialen Medien schon auch vermitteln. Und das ist mir wirklich wichtig.
Ja, ich finde das super, wenn du das machst. Ich finde es aber ein Problem, wenn man die ganze Diskussion um Kirche im digitalen Raum darauf verkürzt, dass irgendwelche Pfarrpersonen dort präsent sind.
Das meine ich auch nicht. Ich rede ja aus der Perspektive.
Gefahr,
ja, das
oder?
Sehe ich auch so. Und das bildet das kirchliche Leben nicht
das,
korrekt.
Das, ich glaube, was wir eben ganz genau, oder? Also, die Kirche, die mir dazugehören, du und ich, die lebt ganz, ganz entscheidend von Ehrenamtlichen und Freiwilligen,
die dort etwas machen,
oder? Und wenn die Kirche in digitalen Raum will, dann müssen die Christinnen und Christen, die zu dieser Kirche gehören, sichtbar werden, sich zeigen, etwas zu dieser Kirche sagen, etwas mit dieser Kirche machen im digitalen Raum. Und ich glaube, das ist genau das, was du nicht mehr zentral kannst steuern heute. Sondern die sagen das, was sie mit ihrem Gewissen können vereinbaren können, das, was ihnen wichtig ist, das, was ihnen auf dem Herz liegt.
Das ist ja richtig so.
Und das da sehe ich eine riesige Chance für Kirche. Wir sind schon. Ich habe die im Fall nicht so verstanden, dass du sagst, nur Pfarrpersonen sollen reden, oder? Sondern ich verstand immer wieder die Tendenz, jetzt eben so wie in diesem Sonntagszeitungsartikel zum Beispiel. Oder die Idee, die eine Flüge hat, wenn es darum geht, wie wird Kirche sichtbar. Oder auch das, was Hanna Jakobs jetzt geschrieben hat. Einfach immer wahnsinnig auf die Pfarrperspektive zentriert.
Ich finde das wichtig, dass du den Blick von außen einbringst. Ich bin ja da sicher auch ein Stück weit amtsblind, sage ich dem jetzt mal, weil ich halt einfach aus dieser Perspektive heraus lebe. Aber da gebe ich dir absolut recht, das ist so. Es ist aber auch halt, also es ist so, dass Kirche lebt als Gemeinschaft von ganz vielen Menschen und ich sicher nicht irgendeine pfarrherrliche Kirchensicht vertrete. Also das geht mir völlig
gegen den Strich. Aber
es ist nicht zu unterschätzen, wenn jemand als Pfarrerin präsent ist auf den sozialen Medien. Das ist so, das Pfarrerin sein, das ist ja, etwas, wo die Leute sich in welcher Form auch immer ein bisschen daran reiben, sei es jetzt mit Neugier, sei es jetzt mit Ablehnung, sei es mit Faszination. Und das Pfarrerin sein, dass, wenn man als Pfarrerin präsent ist, macht das nochmal etwas mit den Leuten, die das lesen, eben wie gesagt, positiv wie negativ, wie wenn ich einfach sage, ich bin Zibel und ich bin in einer Kirchengemeinde aktiv. Das ist auch interessant. Aber dass die Pfarrerinnen so viele viel Follower haben sie auch, weil sie Pfarrerinnen sind.
Das wollte ich eben gerade sagen. Also ich würde genau das auch sagen, aber das ganze Game läuft ja dann auch ein bisschen damit, dass es ein bisschen etwas anderes ist, wenn die herzige Pfarrerin, die wirklich sich auch so föttelt, dass sie mit den ganz grossen Augen ins Bild schaut, über ihre Essstörung redet und eine ganze Insta-Story macht, als wenn jetzt das einfach irgendjemand macht. Und für mich ist dort nachher auch so wie die Frage, was passiert eigentlich, weißt du, jetzt in der Wahrnehmung von den Leuten, die das sehen?
Also ist das nachher jetzt, quasi das, so?
Ich probiere es gerade zu klären. Ja, also jetzt zum Beispiel bei der einen Influencerin. Ist es so, die redet sehr, sehr persönlich darüber, wie das ist, dass sie wieder ganz viel gegessen hat und nicht in ihre Hosen reinpasst. Und sie fötelt sich nachher wirklich so mit iPhone von ganz oben.
Das ist eine Pfarrerin, die das macht?
Und schaut so auf,
ja. Ja, das kann ich auch gerne. Okay.
Ja, jetzt, und dort frage ich mich nachher manchmal, ist es jetzt so, dass wir dort ein Pfarrbild gezeigt bekommen? Mm-hmm. Das wäre ja eine Möglichkeit. Mm-hmm. So habe ich dich vorher ein bisschen verstanden, oder? Dass es auch wichtig ist, so den Alltag zu zeigen, was läuft, ja, etc. Ja. Oder ist es so, dass das eine sehr interessante Person ist und zu dieser interessanten Person gehört so quasi noch dazu, dass sie auch noch Pfarrerin ist? Mm-hmm.
Das ist eine Gratwanderung übrigens, wo man als Pfarrerin, als Pfarrer immer hat, auch im Real Life, oder? Du bist nie nur Pfarrerin und du bist nie nur Privatperson oder sehr selten, wenn du zumindest mit Leuten aus deiner Gemeinde zu tun hast. Also die Unterscheidung, die machen selbst die Menschen, die du in der Gemeinde sehr gut kennst, nicht, oder? Also du kannst Leute wirklich befreundet sein und sie nehmen dich als Privatperson wahr und plötzlich kommt aber etwas von den Kirchen oder sie fragen etwas oder so. Also das spielt immer rein. Das ist ja bei anderen Berufen auch so. Und ich glaube, wenn man als Pfarrerin oder als Pfarrer präsent ist in den sozialen Medien, muss man sich dessen bewusst sein. Und man muss sich bewusst sein, dass man auch, wenn ich ein Bikini-Fotos von mir posten, das als Pfarrerin machen. Und ich muss, das heisst nicht, dass ich das nicht darf machen, dass ich das nicht soll machen. Ich persönlich würde das nicht mal machen, wenn ich einfach, ich weiss nicht, ganz einen anderen Beruf hätte, weil ich kein Bedürfnis habe, mit dem Bikini in den sozialen Medien präsent zu sein. Aber dort ist es, spielt einfach die Dimension noch rein. Die spielt wirklich noch rein. Ich bin immer auch Pfarrerin. Aber das bin ich auch im Real Life. Ich bin immer
interessant,
auch
dass du
Pfarrerin.
Sagst, es hat ja eine Diskussion gegeben, vor 3-4 Monaten, also kurz vor Weihnachten war es, glaube ich, wo es so ist gegangen, was dürfen Lehrerinnen posten von sich. Oder? Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich ist das eben schon. Nur mit dem Unterschied, dass es schon noch mal interessanter ist, was jetzt eine Pfarrerin schreibt über ihr Sexleben, als was eine Primarlehrerin schreibt. Und zwar ganz genau, wenn man einfach so denkt, also man denkt natürlich nachher, darf er das sagen? Darf sie das überhaupt sagen?
Das,
weil man natürlich quasi
meinst,
von der Erwartung her...
Das ist immer noch so. Also ist das wirklich
ja, voll,
immer
das
noch
so, ist.
Dass,
ich glaube voll, dass
das
so
hat.
Ist. Und ich glaube auch, dass das damit spielt bei diesen Profilen.
Ja. Aber auch dort, also Achtung, welche Hunde man füttert, oder? Also das finde ich dann schon auch, da würde ich vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit dem spielen, die das Gefühl haben, ich spiele mit dem, ich bin Pfarrerin, aber hey, ich bin im Fall auch mega aufgeschlossen.
Erstens,
bedienst du genau das Klischee, also du spielst mit dem Klischee und bedienst es gleichzeitig. Und ich glaube, wenn man völlig selbstverständlich mit dem umgeht und das gar nicht zum Thema macht, ich bin Pfarrerin und bin im Fall auch aufgeschlossen. Also das ist für mich genau das Gleiche, wenn ein Gottesdienst hip sein will, dann ist er alles andere, aber nicht hip. Oder? Und
genau.
Die Pfarrerin, die aufgeschlossen sein will, ist alles andere, aber nicht aufgeschlossen. Und auch so wollen, ich bin Pfarrerin, aber ich kann trotzdem in meine Rock haben. Hey, das ist so vorbei. Oh, das ist so vorbei. Also bitte, sucht euch da, also da muss ich wirklich sagen, wer das noch muss zum Thema machen, der ist für mich 10, 20 Jahre zurückgestecken geblieben.
Super. Sibyl, das war ein wunderbares Schlusswort. Jetzt verabschiede uns.
Das ist immer gut, oder? Wenn man für sich Deutungshoheit über das Verhalten
von anderen... Ich sehe schon Ausschnitt, um das auf Facebook zu bewerten.
Genau.
Ich nehme so deine letzten 30 Sekunden von vorher.
Das ist immer... Das ist sehr sympathisch, wenn man für sich Deutungshoheit über das Verhalten von anderen beansprucht. Das mache ich selbstverständlich nicht, aber da habe ich wirklich meine sehr grossen Fragezeichen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben gesagt, wir sind kurz und knapp. Wir sind heute unglaublich kirchenintern gsi. Wir werden wieder über Themen reden, die nicht so ganz nur den Inner Circle der Kirche betreffen, wie wir das heute gemacht haben. Aber es ist etwas, das uns doch in den letzten Tagen auch durch die spezielle Situation sehr umtrieben hat. Und darum haben wir
ein
heute
Nachbeben
mal,
von Ostern,
genau,
kann man sagen.
Und darum haben wir heute mal über das geredet. Das wird wahrscheinlich nicht so viele Leute außerhalb vom kirchlichen Kontext interessieren. Nichtsdestotrotz, wir dürfen uns übrigens, und ich glaube, mit dem Aufruf möchten wir uns verabschieden, immer gerne auf Instagram oder natürlich auch contact@reflab.ch schicken, wenn man Ideen hätte, über das der Stefan und ich uns doch mal sollten, möglichst kontrovers im Konvers unterhalten, dann freuen wir uns und nehmen das nach Möglichkeit gerne auf. Und ja, wünschen euch in dieser herausfordernden Zeit, die jetzt langsam immer mehr halt auch anfängt zu zehren, der erste Schock ist verarbeitet, jetzt müssen wir uns irgendwie zurechtfinden in dieser schwierigen Situation, dass ihr dranbleibt und durchhebt. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet und wünschen euch sollen wir noch etwas Pastorales sagen nach dieser pastoralen Folge?
Komm, jetzt musst du fast etwas Pastorales sagen.
Also,
entweder ein Bikini-Viertel oder etwas Pastorales.
Seid behütet und wir hören uns wieder. Tschüss zusammen.
Genau. Ciao zusammen. RefLab.